Wir standen, auch da muss ich wieder erinnern, weil es jetzt so länger her ist, bei Augustinus. Ich hatte angefangen über das Denken, also es ging um Augustinus und sein Denken der Liebe natürlich, unter diesem Motto von der Hetty Hillesum, wo sie da schreibt, ich werde wieder den heiligen Augustinus lesen, er ist so streng und feurig und so leidenschaftlich und voller Hingabe in seinen Liebesbriefen an Gott. Und dann, da haben wir gesprochen über sein Denken, über dieses Berühren und Hinaufgehen, um das Verhältnis von Wahrheit und Vernunft und haben dann über das Herz gesprochen, als die Personenmitte bei ihm. Herz ist ja auch das, was bei sein Attribut ist, wenn man ihn bildlich darstellt, allermeist, wenn man nicht dieses Kind eben da malt, das da das Meer in die Grube schöpft. Davon haben wir auch gesprochen, dass das eine Wanderlegende ist, die erst am Schluss bei ihm hängen geblieben ist und die Sache aber nicht trifft. Denn man kann ja das Meer nicht schöpfen, sondern man muss auf dem Meer schwimmen. Das ist die einzige Methode, wie das geht. Dann war eben die Rede von der Liebe, wobei ja in der antiken physikalischen Sprache die Liebe das Gewicht des Menschen ist, also die Trieb- und Zugkraft. Nach der damaligen Physik ist das ja so, dass jeder Körper und jeder Gegenstand an seinen Ort will, an seinen Wesensort. Die hatten ja nicht in dem Sinn Schwerkraft, sondern sie sagten, wo das hingeht, das Feuer geht nach oben und die Steine gehen nach unten. Und wenn jemand und etwas den Ort gefunden hat, wo es hingehört, dann bleibt es dort stehen und schwebt da. Und von dort her bildet er dann diese Rede, der sagt, meine Liebe ist mein Gewicht, amor meus pondus meum. Wobei hier die Liebe gedacht wird, griechisch, in erster Linie als Sehnsucht, als Verlangen, also Eros. Das ist der Punkt, dieser Gedanke, dass die Agape etwas ist, die gönnende Liebe, die wohlwollende Liebe, die von Gott zum Geschöpf kommt, während das Geschöpf in erotischer Liebe, in Strebeliebe unterwegs ist zu Gott. Unterwegs zu ihrem Ort. Das war der Punkt. Man muss also erstmal aus der Selbstverlorenheit in sich zurückkehren und dann darf man in sich nicht drin bleiben, sondern man muss dann dem weiteren Zug folgen. Er hat das so ausgedrückt in der Psalmerläuterung, haltet eure Herzen nicht innerhalb eurer Herzen fest. So hat er das formuliert, nicht? Nolite corda vestra retinere intra corda vestra. Also, man muss in sich einkehren, aber dann muss man eben diesem inneren Zug des Herzens folgen. Also, es geht um ein ewiges Unterwegs, das hier eigentlich besteht, und ein Unterwegs voller Freude. Weil das Ziel selber nicht Abschluss ist, sondern immer nur Aufschluss. Also, der Weg geht immer weiter, aber nicht im Sinn jetzt des Buddhismus, dass der Weg das Ziel ist, sondern jede erreichte Etappe führt eigentlich weiter. Das ist ja die Antwort, die christliche Antwort gegenüber der Buddha-Strategie. Also die Feststellung ist überall dieselbe. Jede Wunscherfüllung treibt neue Wünsche hervor. Im negativen Sinn habe ich das ja immer so formuliert. Wunscherfüllung ist wie Salzwasser trinken. Das ist also die eine Erfahrung und daraus kommt dann Buddha zu der Aufgabe, man muss den Durst loswerden, damit man zur Ruhe kommt. Und die christliche Antwort heißt, man ist deswegen nicht zufrieden, weil mit jeder Wunscherfüllung einem deutlicher wird, dass man sich da noch getäuscht hat, dass das Ziel nicht wirklich das Ziel war, sondern nur ein Sakrament des Ziels, also ein Symbol dafür. Dass da eigentlich mehr dahinter steckt. Und so wächst der Mensch also an seinen Wünschen. Im Idealfall ist er am Ende so weit, dass er Gott wünscht. Denn darauf soll es eigentlich hinauslaufen, dass man in allem eigentlich Gott wünscht. Und nach dieser Auffassung wird ja dann gesagt, dass der Mensch von Natur aus, nicht der Mensch, alle Wesen von Natur aus Gott mehr lieben als sich selber. Das merkt man daran, dass keiner mit sich zufrieden ist, sondern eben immer noch anderes will. Also das muss man gar nicht so baulich oder predigerhaft nehmen, sondern ganz wörtlich. Wenn der Mensch für sich wirklich das Höchste wäre, dann würde er gar nicht nach was anderem verlangen. Stimmt aber nicht. Und wenn ich also Liebe als Sehnen auffasse, ist völlig klar, dass man sich mehr nach Gott sehnt als nach sich selbst. Denn sich selbst hat man schon. Das heißt, man hat sich eben noch nicht. Manche sind die ganze Zeit auf der Suche nach sich, nicht? Nur wenn die bloß sich suchen, sind sie natürlich entsetzt, wenn sie hinterher dann nichts anderes finden als sich, nicht? Das ist das Problem. Das sage ich immer den Leuten, wer sucht, der findet. Und dann soll man sich überlegen, ob man wirklich bloß sich suchen soll. Denn wenn man dann bloß sich findet, das ist dann vielleicht eher die Hölle als der Himmel. Nicht? Weil ja nach Lewis heißt ja die Formel, es gibt am Schluss eigentlich nur zwei Sorten von Geschöpfen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und dann muss man eben gucken, was dabei herauskommt. Also, im einen Fall wird gesagt, ich muss den Durst loswerden, um zur Ruhe zu kommen. Im anderen Fall wird gesagt, nein, ich muss diese Schule durchmachen, ich muss das lernen. Man muss gewisse Ziele offenbar erst erreicht haben, um zu sehen, dass sie es nicht sind. Das hilft nichts, das den Leuten vorher zu sagen. Man kann denen das sagen, die Eltern versuchen das den Kindern zu sagen, aber die Kinder glauben es nicht. Also das müssen die also selber erleben und merken, dass sie dann weitergehen. Das Ganze also eine große Pädagogik, um es so auszudrücken, das dort drin steckt. Und deswegen sind dann so Sätze bei Augustinus, man sucht, um zu finden und findet, um zu suchen. Bitte?
Das heißt, die Wünsche sind dann auch notwendig
auf dem Weg. Ja, ja. Ich meine, man kann natürlich dazu lernen und kann begreifen, dass man schon nur vorsichtig einen Teil der Ziele wünscht oder die auch schon überspringen kann. So wie also begabte Leute eine Klasse überspringen können oder so. Das kann also schon passieren, dass man einfach höher schon ansetzt. Aber bei gewissen Zielen ist wirklich so, dass man erst ein Stück anstreben muss. Man hat also diesen Grundstreben nach dem Guten oder eben nach Gott, nach irgendwelchen Pseudonymen Gottes, die hat man erstmal und macht die an was Konkretem fest. Und da muss man erst sehen, wenn ich das Konkrete kriege, das ist es nicht. Sonst denken die Leute, es wäre doch der Trick mit den sauren Trauben. Also muss man es erst erreichen und sehen, ist es wirklich so. So also die christliche Auslegung dieser merkwürdigen Erfahrung, dass jeder Wunsch sobald erfüllt Junge kriegt. Das wird also da als ein Bild der Pädagogik gesehen. Dieses Wachstum, das geschieht. Also ein Verhältnis, das also unzweideutig unterscheidet sich das von der späteren Verkehrung, wo der Weg selbst fürs Ziel genommen wird. Das ist nicht so, sondern ich bin hier unterwegs, bis eben dann zu den Programmen, davon hatten wir ja auch gesprochen, mit Lessings Duplik, der sagt, lieber will ich eben ewig suchen, mich ewig irren, als die Wahrheit zu finden, auch wenn Gott sie mir anbietet. Bei Augustinus heißt das so, der Mensch möchte lieber im Nichtfinden dich finden, als im Finden doch dich nicht finden. Also lieber nicht das finden, was ich mir eingebildet habe, wenn ich dabei eben ihn finde, weiter als andersherum. Und darum, sagt er, ist in der Liebe schon die Freude unser Gewicht, so dass er an einer anderen Stelle in seiner Schrift über die Musik, das hatte ich auch schon zitiert, dann noch gesagt hat, auch Delectatio quasi pondus animae, die Beseligung, die Freude ist gewissermaßen das Gewicht der Seele. Also eigentlich ist es die Liebe, das Unterwegssein, aber es ist eben auch Verkosten, beides zusammen eben, weil das schon drin steckt, das gehört zusammen. Also die Sehnsucht ist zugleich schon selber auch eine Freude. Bei Lewis hatten wir das in seinem zentralen Begriff Joy, wo er sagt, das heißt auf Deutsch Freude, er sagt, es hat eigentlich nichts mit Freude zu tun, sondern meint erstmal ein Stich der Sehnsucht. Warum er das Freude nennt, sagt er darum, weil jeder, der diesen Stich erfahren hat, ihn einfach wieder erfahren möchte. Das deckt ihn mit der Freude, sonst müsste er eigentlich eher Schmerz heißen, weil er eben gerade ein Entbehren ist, ein Noch-Nicht-Haben oder so. Aber weil es schon die richtige Sehnsucht ist, hat sie zugleich eine innere Freude, wie das ja eben gilt. Das wirkliche Glück geht mit dem Schmerz zusammen. Vom Augustinus, der heißt eben, der Mensch möge lieber, ich habe es hier nur auf Deutsch stehen, der Mensch möge lieber im Nichtfinden dich finden, als im Finden doch dich nicht finden. Sie können es aber nachgucken, das ist Confessiones 1, 16. Da steht es dann, also lieber im Nichtfinden dich finden, als im Finden doch dich nicht finden. sodass also die Sehnsucht da das Entscheidende ist. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist ja dann auch immer wieder formuliert worden von den geistlichen Lehrern. Man sucht ihn nicht, wenn man nicht schon gefunden wäre. So formuliert das ja Pascal. Nicht wir suchen ja eigentlich und finden, sondern wir werden gesucht und gefunden. Und wenn man gefunden ist, dann kann man auch selber suchen. Das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Das haben wir ja gesagt, in der Schrift kommt das Suchen gar nicht so oft vor. Da ist eher vom Warten die Rede, als vom Wachsamsein im Warten, als vom Suchen. Bis der Dieb kommt oder der Bräutigam oder der Herr oder der König oder so. Nicht? Sieht zurück und heißt es immer Warten. Wachsam sein und warten. Suchen kommt eigentlich nicht so oft vor. Und innerlichstes Wissen ist uns, darin wir uns Leben wissen, darauf kommt es eigentlich an. Und unser Leben ist die Ausrichtung auf Gott, dank der Wahrheit, der Idee von ihm her in unseren Herzen. Das ist ja ein Gedanke, der zieht sich auch durch bis zu Levinas, sehr bekannt die Stelle bei Descartes, dass die Gottesidee in uns so etwas ist wie die Prägemarke von der Fabrik her. Dass wir hier geprägt sind von dort her als Eigentum Gottes, also diese Idee. Und Descartes leitet die ja so ab, sagt, kann der Mensch überhaupt die Idee Gottes selber haben? Sagte, nein, als endliches Wesen kann er gar nicht auf die Idee des Unendlichen kommen, wenn er nicht die Idee des Unendlichen hat, und die muss ihm Gott geben. Sodass das dort hineingehört. Also Gott prägt das, diese Idee, die in unserem Herzen ist. Und dann schreibt er da in seinem Kommentar zu Johannes, zum ersten Johannesbrief, nein, zum Johannesevangelium ist das, fasse es jeder, wie er kann, soweit er kann, und wer es nicht kann, der nähre sein Herz, um es zu können. Also, dass man das Herz weiten muss. Kehre ins Herz zurück, siehe dort, was du etwa von Gott denkst, weil dort das Bild Gottes ist. Im inneren Menschen wirst du erneuert zum Bilde Gottes. Und in seinem Bild erkenne dessen Urheber. Also der Gedanke ist der, wir sind erstmal draußen in den Bildern verloren. Und dann müssen wir in uns zurückkehren. In te ipsum redi, in interiore homina habitat veritas. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Geh also in dein Herz hinein, und die Wahrheit, die in uns wohnt, das ist eben der Gottesgedanke oder das Gottesbild. So Augustinus. Also wenn der Mensch in sich zurückgeht, hat er dort diese Gottesidee. Idee heißt ja auch Eidos Bild. Nicht? Also dieses Bild, der Gedanke Gottes, der in uns drinnen ist. Und wenn ich dieses Bild erkenne, dann kann ich in diesem Bild den Urheber des Bildes erkennen. Und diese Erkenntnis ruft mich dann wieder aus mir heraus. Drum sagt er, erst gehe ich von draußen in mich hinein und dann gehe ich aus mir über mich hinaus, angezogen durch das Bild in mir, das mich aus mir und über mich hinaus verweist. Und das ist in der Sehnsucht geschieht das, in diesem Sehnen, weil ich eben da jetzt im Bild erkannt habe, worum es eigentlich geht. Und da gehört dann dieses Wort hin, das ich schon zitiert habe, mit dem da nolite corda vestra retinere, haltet nicht eure Herzen fest in eurem Herzen. Das ist ja ein Bild aus der Lyrik, später nimmt ihn Goethe auch wieder auf, vom Herz des Herzens, nicht? Herz meines Herzens. Das sind so Formeln, die beim Augustinus immer wieder vorkommen, dass er zu Gott sagt, vita vitae me, Leben meines Lebens, Seele meiner Seele, Herz meines Herzens oder so. Nicht? Bitte?
Ich glaube, wir haben das letzte Mal nochmal nachfragen, da wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen. Das ist ja eigentlich nicht das aristotelische Denken, dass man hinausgehen muss und dort etwas finden, sondern man bleibt bei sich in Bezug auf das nicht suchen, sondern gefunden werden lassen.
Ja, man muss sich finden lassen, aber die Frage ist, ob eben dieses gefunden werden, denn nicht doch jetzt ein Element da hineingehört. Erstmal kommt ja hier über Aristoteles dazu, dass hier Gott liebt. Bei Aristoteles Gott ja gar nicht liebt, der wird ja einfach nur so erstrebt, aber erstrebt wird er dort auch. Das heißt, ich stoße zwar in mir auf ihn, aber dann muss ich schon aus mir herausgehen, weil ja die Einigung im Willen mit dem Guten immer eine Einigung im Objekt ist. Wir hatten ja diese beiden klassischen Formen der Vereinigung von Subjekt und Objekt. Im Erkennen holt das Subjekt das Objekt in sich hinein. Deswegen war ja hier die Regel, dass ich Dinge, die unter mir sind, besser erkenne als will, denn Schmutz wollen macht schmutzig. Schmutz als Schmutz erkennen ist eine saubere Sache. und dass ich bei Dingen, die höher sind, sie zwar erkennen kann, zum Beispiel Gott, aber dann erkenne ich Gott nur auf menschliche Weise, wenn ich ihn erkenne. Ich erkenne zwar Gott, aber ihn nur auf menschliche Weise. Manche in der Antike sagen, ich kann gar nichts erkennen, sondern nur eben mich selber, so dass man von Gott nur äußerst schwache Ahnungen hat oder so ähnlich. So sagt ja der Aristoteles auch so, sagt, obwohl die Ahnungen sind dann immer noch viel wert. Aber andere sagen, das geht überhaupt nicht und das zieht sich auch durch. Ein berühmtes in der Neuzeit dann die Formel von Pope, the proper study of mankind is man. Das heißt, eigentlich hast du dich als Mensch mit Menschen zu befassen. Und da sagt jetzt, sagen die einen, nein, das gilt fürs Erkennen. Wenn ich immer erkennen, kann ich Gott erkennen, aber nur auf menschliche Weise. Also ich muss unterscheiden, das id quod und den modus quo. Also falsch ist es zu sagen, weil wir endlich sind, können wir nur Endliches erkennen. Falsch ist es zu sagen, weil wir Unendliches erkennen, sind wir unendlich. Richtig ist, wir sind endlich und erkennen das Unendliche, aber auf endliche Weise. Und das Bild, was wir uns also dann von Gott machen, nach der Vorstellung, kommt ja dieses Bild so in uns hinein, aristotelisch, ganz gut, dass ich mir selber ein Bild in mir mache, die Spezies, nennen das dann die mittelalterlichen Autoren, also das Bild mache. Und dieses Bild ist dann zugleich identisch mit dem Baum draußen. Also draußen sehe ich den Baum, aber den sehe ich ja nicht so. Indem ich den Baum sehe, macht meine Seele innen drin ein Baumbild. Und dieses Baumbild ist identisch mit dem Baum draußen hinsichtlich des Was. Das Bild in mir ist natürlich nicht aus Holz und Blättern, sondern eben gedanklich. Und gedanklich ist es identisch mit dem Was des Baums. Und daher diese kurze Formel, die ganz wichtig ist für die Mystik, für Meister Eckhart und für alle möglichen Leute. Im Akt des Erkennens ist Erkennender und Erkanntes eins. Insofern es ums Erkennen geht. Also der Baum bleibt natürlich der Baum und ich bin hier. Aber im Erkennen wird der Baum, insofern ich ihn erkenne, mein inneres Bild oder wie die auch sagen, mein Verbum interne, mein inneres Wort. Ich sage mir gewissermaßen, das ist ein Baum. Wir hatten ja gesagt, zur Erkenntnis sind drei Stufen. Die erste Stufe, ich nehme Eindrücke wahr. Die zweite Stufe, ich erkenne das Was. Die dritte Stufe, ich urteile, dieses Was ist da. Das sind die drei Schritte. Wahrnehmung, Was-Erkenntnis, das Urteil. Und in diesem Vollzug ist dieses Element, mein Wort Baum, mein Bild Baum, Spezies oder Verbum internum, das ist identisch mit dem Was des Baums. Nicht mit dem hölzernen Baum da draußen, sondern mit dem Was dieses Baums. Und drum kann er sagen, ist Erkennen und Erkanntes eins. Bei Meister Eckhart heißt das so, wenn ich auf ein Stück Holz gucke, ist das Auge Holz und das Holz Auge. Und das sagt er natürlich im Blick, wenn wir Gott erkennen. Dass dann mein Auge und das Auge, mit dem ich Gott sehe, und das Auge, mit dem Gott mich sieht, ist ein Auge, sagt er dann. Und das klingt natürlich schrecklich pantheistisch, wenn man das so hört, nicht? Man kann es eben halbwegs richtig verstehen mit der Erläuterung, die ich jetzt eben dazu nochmal gegeben habe, dass das nur gilt, insofern der Erkenntnisakt als Erkenntnisakt genommen wird. Dass also mein Bild von Gott, mein Wesensbild, insofern da eins ist, aber es bleibt natürlich der Unterschied für die normalen Leute sonst zu sagen, dieses Bild von mir ist aber nicht einfach das göttliche Bild Gottes, sondern ist mein menschliches Bild Gottes. Während der Meister Eckhart weitergeht und sagt, nein, das ist schon Gottes Bild in mir und nennt das dann die Gottesgeburt, dass in mir Gott geboren wird. Und das sind dann die Dinge, die dann verurteilt worden sind von ihm, nicht? Der radikalisiert das. Aber klassischerweise gilt wenigstens dieses, ich denke also wirklich das Unendliche, Gott, aber auf endliche Weise. So. Warum habe ich das Ganze jetzt gesagt? Weil es anders ist beim Lieben. Beim Lieben geht das Subjekt, wird die Einigung von Subjekt und Objekt nicht im Subjekt, sondern geschieht im Objekt, sodass also das bei höheren Dingen ich beim Erkennen menschlich aufhören kann und kann von dort her lieben und beim Lieben geht das Subjekt über sich hinaus. Deswegen gehe ich zuerst von außen, von den äußeren Objekten ins Herz hinein, Im Herz erkenne ich Gottes Bild und von Gottes Bild kann ich dann in der Liebe gleich weitergehen und bin unterwegs auf die Einigung in ihm und nicht mehr in mir, sodass ich zwar menschlich begrenzt ein Gottes Bild, ein Gottes Begriff habe, aber geeint werde in Gott, mit Gott schon, in Ansatz. Ist das so ungefähr deutlich geworden?
Zu dem ersten Akt des Erkennens, ist das nicht generell so in Bezug auf das Denken? Das heißt, an das, was ich denke, da verbinde ich mich ja damit. Egal, ob es schon als ein Erkanntes da ist, sondern einfach auch vielleicht etwas ganz Nebuloses.
So ist es, in den Vorstufen wäre es das ja, eben, nicht? Das taucht, diese Ahnungen und Überlegungen, das sind ja unendlich viele Stufen, beim Erkennen ja selber auch, nicht? Mein Beispiel bei den Studenten war immer das Erkennen einer Schrift. Der erste Schritt ist, ich erkenne überhaupt eine Schrift. Dass es überhaupt eine Schrift ist und nicht zufällige andere Zeichen oder so. Da muss ich es überhaupt noch nicht lesen können. Aber ich habe immerhin schon verstanden und erkannt, dass es eine Schrift ist, eine Botschaft ist. Und dann lerne ich vielleicht, die auch zu lesen und irgendwie zu verstehen. Aber einen Text kann ich auf vielen Stufen verstehen. Ich kann verstehen, was dort gesagt ist. Ich kann verstehen, was mit dem Gesagten gemeint ist. Ich kann dann verstehen, was mit dem Gemeinden eigentlich gemeint ist. Und dann kommt dieser Schritt, den Kierkegaard so formuliert, zu verstehen, was man sagt, ist eines. Sich zu verstehen in dem, was man sagt, ist ein zweites. So gibt's ja, das geht das mit dem Verstehen, unendliche Schritte, die da immer noch mal hineingehören. Und das nimmt ja kein Ende. Es kann sich immer mehr vertiefen und ausweiten. Von der einfachsten Ahnung oder Vermutung, ganz wie Sie, stimme ich völlig zu, bis eben hin zu einer unendlichen Vertiefung, die da immer noch mal möglich ist. Aber solange das im Erkennen als Erkennen bleibt, sagen die Alten, ist das doch irgendwie immer noch mal abhängig von meinem Niveau. Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, was aufgenommen wird, wird immer nach dem Maß des Aufnehmenden aufgenommen. Da kann man das Herz ausweiten. Mein Bild war immer die Parabel, nicht? Aber auch eine Parabel wird niemals die Tafel, habe ich gesagt. Es wird immer größer, größer, wird aber nie die Tafel. Das ist gar nicht möglich. Geht ins Endlose weiter. Während bei der Liebe, die kann sich auch vertiefen, aber die ist als solche dann immer schon in einem anderen Ort. Die ist eben immer schon im Objekt, dass er das unterbringen kann. Und von dort her wäre das dann eben in dem Punkt geschehen dann. Also, im Innern Menschen wirst du erneuert zum Bild Gottes, in seinem Bild erkenne dessen Urheber. Im Maß, wie man das also jetzt erkennt und liebt, wird man selber zu dessen Bild. Und diese Erneuerung, die besagt ja dann nicht weniger als neu geschaffen werden. Das muss man zuspitzen, was nicht bloß für die Vergebung gilt, sondern für alles. Und da hatte ich zitiert aus einer seiner Predigten, fac nos quia fecisti nos. Mach uns, weil du uns gemacht hast. Also schaffe uns, weil du uns geschaffen hast. Und dann fragt er, ja, und wozu soll er uns dann schaffen? Und dann sagt er, das befiehlt Gott, dass wir nicht Menschen sein sollen. Und dann fragt er natürlich gleich zurück als Prediger, sagt er, ja, soll ich denn nicht Mensch sein? Sagt er, nein, gewiss nicht. Dass du nämlich nicht Mensch seiest, dazu bist du von ihm gerufen, der deinetwegen Mensch ward. Gott nämlich will dich zu Gott machen. Nicht? Das ist dieser griechische Gedanke, der da ja immer auftaucht, aus dem Denken heraus, dass für die Griechen Mensch eher ein schwaches Wort ist oder so. Diese Aufladung mit dem Humanismus, die kommt aus Rom. Und den haben sie dann im Hellenismus erst, also später. Kann man dann sowas lesen, nichts so liebenswürdig, hohes Charien, wie der Mensch, dass nichts so liebenswürdig ist wie der Mensch. Das ist spät. Das ist nicht klassisch. Sondern klassisch heißt Mensch ist eigentlich eher ein verächtlicher Ausdruck. Bis dorthin, dass es ja so ein, als Schimpfname für die Sklaven, das Wort gibt Andropodon, das Menschen, das Mannesfüßige, heißt das wörtlich. nicht, wo das Ganze also negativ eingesetzt wird. Und so wie Hegel weist dann noch darauf hin, dass das auch zum Teil im Deutschen mit dem Wort Mensch oder mit dem Wort Person passieren kann. Also dass Person einerseits ein Würdename ist und andererseits ein Schimpfname. Irgendwie, dass das nach beiden Richtungen benutzt werden kann. Und so auch das Wort Mensch. Also, und von dort her kommt dann bei den Griechen dieser Gedanke, immer zu Weihnachten vor allen Dingen, immer Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott wird. Während ich lieber sagen würde, Gott wird Mensch, damit wir auch Menschen werden können. Denn wir sollen ja Gott anbeten und Gott betet sich nicht an. Also insofern habe ich es nicht so mit der Gottwerdung, muss ich gestehen. Also, mir ist also das andere Bild lieber. Aber er formuliert das ja so, dass wir also durch diese Erhöhung an seiner Unsterblichkeit teilhaben, das ist ja wahr. Wenn ich natürlich jetzt Gott durch die Unsterblichkeit definiere und den Menschen durch die Sterblichkeit, dann muss ich natürlich irgend sowas sagen, nicht? Aber sonst wäre es mir lieber zu sagen, wir sollen Menschen sein, damit wir Gott gönnen, dass er Gott ist. Aber aus diesem griechischen Denken kommt diese merkwürdige Umkehrung, Gott wird Mensch, damit wir Gott sein können. Und drum sagt er, wir dürfen uns dann natürlich nicht erheben und überheben, aber unser Herz können wir erheben. Gut ist es nämlich, emporzuheben das Herz, nicht jedoch zu sich selbst, sondern zum Herrn. Und dann ist das kein Hochmut, sondern Gehorsam. Und solches Herz erheben ist dann die Liebe. Nicht? Davon hatten wir auch schon gesprochen, dass er sagt, was war es, was mich freute, wenn nicht zu lieben und geliebt zu werden? Ja, so entwirft, da haben wir auch noch kurz davon gesprochen, dass er hier den Akzent aufs Geliebtwerden legt, während ich meine, richtig wäre zu sagen, geliebt zu werden und zu lieben, dass man den Akzent auf Lieben setzt. Das wäre eigentlich richtiger. Bis dorthin, dass man, so sagt zum Beispiel Meister Eckhart, wer wirklich liebt, der fragt gar nicht nach der Gegenliebe. Sagt er. Wenn ich das natürlich so formuliere, wenn es mich freute, zu lieben und geliebt zu werden, dann kann man natürlich noch mal fragen, eben, wem zuliebe ist das eigentlich so? Nicht? Worum geht's da eigentlich? Hat seine Glückssuche ihn das wahre Gut erkennen lassen und die Liebe zu diesem führt den Liebenden aus sich und über sich hinaus, aber auch dann lässt sich doch nochmal fragen, wem zu lieben nun? Also warum will ich über mich hinausgehen? Um glücklich zu sein? Oder den anderen, die Frage, meine ich, stellt sich doch nochmal an dem Punkt. Und da ist eben die Frage, dann fragt Augustinus, was ist denn nun zu lieben? Und dann fängt er ganz modern an, das hatten wir auch noch gesprochen, dass wir Angst haben vor der Angst. Und sagt, und normales Glück ist untrennbar von der Angst, weil nämlich, das war die kürzeste Definition des Glücks von der Ilse Eichinger, Glück ist, was vergeht. Hat sie in einem Interview mal gesagt. Das also so entwirft und sagte, aha, also wenn ich eigentlich Angst vor der Angst habe und normales Glück untrennbar von der Angst ist, kann ich natürlich normales Glück nicht brauchen. Sondern ich muss also ein Glück haben, suchen, das angstfrei ist. Und das kann ja nur ein unverlierbares Glück sein. Also muss ich was Ewiges lieben. Das ist aber alles noch die Klugheit des Eros, um die es dabei geht. Zunächst mal, wenn man das so entwirft. Was also jetzt, nicht? Und dann, er sieht das natürlich dann auch und sagt dann schon, zum Beispiel, das ist auch eine Definition von ihm, nichts anderes ist Lieben als etwas um seiner selbst willen erstreben. Aber ich behaupte auch, etwas um seiner selbst willen erstreben, hebt doch die Doppelung noch nicht auf, oder übertreibe ich da? Kann sein, ich kann doch etwas um seiner selbst willen erstreben, weil es mich glücklich macht, oder weil ich ihm gut sein will. Das ist doch nicht identisch. Und da scheint mir für ihn immer noch dieser Gedanke, also des Glücks, da erstmal mit drin zu stecken. So, wie kann ich nun die Liebe ihretwegen lieben? Also sagt er, ist nicht jede Liebe zu lieben, sondern nur die, deren Gegenstand nie verloren gehen kann. Welche Liebeshabe lässt sich denn ihrem Besitz nicht entreißen? Und dann sagt er, das Wissen. Das Haben, das Wissen ist. Als ob man nicht auch wieder was vergessen könnte, nicht? Er meint, einmal gewusst ist immer gewusst oder so. Das ist ja schon merkwürdig, nicht? Gut, also damals gab es also wahrscheinlich den Alzheimer noch nicht, aber trotzdem, das wäre so einfach kann es ja nun auch nicht gehen.
Ja, und so geschlagen zu sein davon, dass es eben doch, und sei es nur als der gelebte Hintergrund vorhanden
ist. Ja, eben. Nicht, also deswegen finde ich das schon etwas merkwürdig, nicht? Also gut, aber also so sagt er, nun sagt er, man muss nicht alles lieben, was man weiß, das ist wahr, aber vollkommen wissen kann man nur, was man liebt. Denn den Wert, die Gutheit von etwas erkennt man nur im Genuss. Und genießen kann nur, wer liebt. Aber lieben wieder, woran einem liegt, nicht? Lieben, das immer mithören. Also genießen kann nur, wer liebt, natürlich, wer was nicht mag, dem kann es ja nicht schmecken. Das ist, also eigentlich ist das tautologisch beinahe schon, nicht? Dass ich sage, ich kann nur genießen, was man liebt, also mir schmeckt nur, was ich mag, ja, ja. Und mehr ist damit. Aber
vielleicht bekommt das Vergängliche erst den Geschmack, weil eben das durch das Auge des Unvergänglichen gesehen wird.
Das könnte sein. Also er jedenfalls sagt erstmal so, also was ist dann? Also er sagt, man kann zwar lieben, was man nicht hat, aber man kann Liebenswertes nicht haben, ohne zu lieben. Niemand kennt also das selige Leben und ist dabei elend. Auf diese Lösung kommt er dann. Nicht? Also sagt, wenn ich das wirklich Richtige und obendrein auf Richtige, was heißt denn jetzt selig leben? Und dann sagt er, ein ewiges Erkennend haben. Ein ewiges, weil es dann nicht mehr bedroht ist vom Verlust. Ein ewiges Erkennend haben. Der Geist allein kann erkennen und, was zum vollen Erkennen gehört, lieben. Ein Streben kennen auch die anderen Seelenteile, die Partis Animi. Zum Streben, aber ans Ziel kommt das nur im erkennenden Geist. Und darum sollen sich auch die anderen Seelenteile auf dieses hohe Ziel sammeln. Und dann affiziert das Ewige das Gemüt mit seiner Ewigkeit. Und was ist nun ewig außer Gott? Für mich kehrt dabei, ich bleib dabei, die Rückfrage, wem zuliebe, nochmal wieder. Es scheint, als wäre Augustinus selber in dieser Richtung wenigstens ein Ahnen aufgestiegen. Denn er schließt ja dann fugenlos an, die Liebe zu Liebenswertem heißt besser Caritas vel dilectio. Soweit waren wir noch gekommen, das hatten wir noch gesagt. Also das ist höher als der Eros, also Amor Eros, ist dann Caritas oder dilectio. Caritas eben, das ist die Agape, das Gönnen, und die Lectio ist das Hochschätzen, das Erwählen. Und dann schließt er eben diese Quaestio mit Jesu heilsamer Vorschrift, liebe den Herrn. Das ist das ewige Leben, das sie dich erkennen. Also Caritas, Güte, und die Lectio, Hochschätzung, Achtung. Die drei Termini gebraucht er natürlich oft auch synonym, aber an manchen Punkten macht er auch einen Unterschied. Im normalen Latein steht Amor für alles und man kann dann eben nochmal unterscheiden. Die Frage ist, ob hier nicht auch Caritas doch noch nach dem Muster von Amor Eros gedacht wird. Das Liebenswerte ist natürlich wegen seiner Liebenswürdigkeit zu lieben. Was aber macht denn es nun der Liebe wert und würdig? Gründet denn diese Wertheit nicht gerade darin, dass sie machtvoll, unerschöpflich ist, ohne zu Ende zu sein? Und dann steht bei ihm dann der Satz, dass jedes Wesen, das nicht Gott ist, wesenhaft Sehnsucht ist, und so übernimmt es dann noch Balthasar und schreibt das so, jedes Wesen, das nicht Gott ist, ist wesenhaft Sehnsucht. Die Frage ist, stimmt das? Sind wir wirklich in erster Linie Sehnsucht oder muss nicht der Sehnsucht, das wäre meine These, Hochschätzung vorausgehen, damit ich mich dann danach sehne. Aber das Sehen müsste gar nicht unbedingt im Blick stehen. Ich kann doch auch einfach so erstmal umgehauen sein von dem, was dort da ist. Ich meine, dass das Grundwort Augustins wahrscheinlich wirklich Desiderium ist. Unruhe, Wünschen, Lechzen nach der Stillung seines Lebensdurstes, so sagt das Balthasar. Das scheint für Augustinus schon so der Kern zu sein, in Aufnahme von Platon und Plotin. Ist der Mensch also wesentlich, Sehnsucht ist ein Verlangen. Ich erinnere an den Unterschied bei Levinas zwischen Besoin und Désir. Der sagt, wir haben einerseits die Bedürfnisse, die immer mehr wachsen, aber dann haben wir Désir, das würde ja Sehnsucht heißen, aber Désir verlangt nicht nach einem Guten für mich, sondern Désir verlangt nach meiner richtigen Antwort auf das Gute. Und das ist was anderes.
Pflanzliche Moment, also der Baum ist ja fortwährend sehnsüchtig, ja, nach dem.
So ist es, ja.
Aber da für den Menschen muss das nochmal was anderes.
Ich meine doch, müsste da was anderes.
Ein anderes, ja, Ankommen. Mir fällt da das Wort ein, ewige Lebendigkeit.
Ja. Ich meine,
dass er da drin ist,
ja,
nicht wieder rausfällt,
ja,
in die Ängste oder das,
ja, Sorgen. Er nennt das ja Geist, also der Geist kann das, weil er es mit dem Erkennen macht. Aber ist das der Hauptunterschied? Wäre es das schon? Meine Anfrage ist ja, ob es überhaupt die Sehnsucht ist oder nicht einfach die, nochmal jenseits der Sehnsucht, einfach die Anerkennung, die Gutheißung würde, also Piper sagen. Piper würde ja die Liebe nicht bestimmen in erster Linie als haben wollen, als Sehnsucht nach, sondern als Gutheißung. Also es ist gut, dass es dich gibt. Da ist erstmal nicht ausgesagt, dass ich das jetzt haben will oder dass ich mit dazugehören will oder so, sondern zunächst mal wird es nur einfach gut geheißen. Das wäre für mich also dieses Moment, was dazu käme, was man mit der nüchternen Sprache Sachlichkeit umschreiben könnte, Sachgemäßheit. Das heißt, ich gucke nicht danach, was mir das bringt, ob das mich glücklich macht oder bei mir irgendein Bedürfnis abfüllt, sondern dass es in sich wünschenswert und gut ist, dass es diese Wirklichkeit gibt.
Das sind einfach dann drei Dimensionen. Gut für mich, könnte es mal sein, ist die einfachste Form, gut an und für sich und gut für andere.
So ist es. An sich, ja, eben. Und das Gut für andere, das kann man ja dann wieder nochmal zurücknehmen. Das spricht auch Thomas an, dass er sagt, ich will eigentlich etwas immer nur für jemand. Entweder für mich oder für andere. Und diesen anderen, den will ich ja wohl. Da kommt das Wohlwollen hinein, sodass dann schon rein logisch nicht das Sehnen das Erste ist, sondern das Wohlwollen. Weil ich etwas ersehne für jemand. Und dieser jemand, ob es nun ich bin oder wer anders, dem wird wohlgewollt. Und der wird nicht ersehnt, sondern für den wird ersehnt. Dann würde ich also behaupten, in meiner Anthropologie, in meiner Liebeslehre, am Anfang steht das Wohlwollen. Und dann erst im Dienst des Wohlwollens das Sehnen. Und ich meine, dass das in eins geht mit dem Schöpfungsdenken. Denn Gott schafft ja nicht, weil ihm was fehlt, weil er sich nach uns sehnt in diesem Sinn, sondern weil er sich sehnen will, einfach weil es uns gönnen will. Dann wäre also von dort her die Grundbestimmung von Liebe das Wohlwollen und das Gönnen und nicht das Sehnen. Während die Griechen mit dem Eros anfangen, weil die keinen Schöpfungsbegriff haben. Ist meine Sicht der Dinge in dem Punkt.
Aber sich in dem Lebensprozess des Wohlwollens hineinzukommen, ja, dass das jetzt also leibhaftig wird.
So ist es. Das ist
das inkarniert, das Wohlwollen. Da scheint mir doch so, es muss getragen sein, eben.
Ich habe nichts, ich will eben, dass ich nicht missverstanden, ich mache den Eros überhaupt nicht schlecht oder das Sehnen. Die Frage ist nur, was ist die Erstbestimmung? Und da habe ich den Eindruck, dass bei Platon und Plotin und eben auch bei Augustinus die Erstbestimmung der Eros ist. Und dann kommt er so auf Umwegen zum anderen mit dazu. Während ich meine, die Erstbestimmung müsste das Gutheißen, das Wohlwollen sein. Und erst an zweiter Stelle kommt dann der Eros. Auch der Eros ist Liebe, also nochmal, ich will ihn überhaupt nicht schlecht machen, nur will ich ihm den ersten Platz streitig machen.
Naja, der Baum, der strebt, der macht die Arme unter Umständen so einen großen Schaden, dass er unten einer gar nicht
war. Die anderen können nicht mehr wachsen. Die ganze Erbarmungslosigkeit des Eros gehört natürlich mit dazu. Schon, dass er es immer mit dem Schönen hat. Und wenn die Schönheit verloren geht, dann macht er sich davon. Nicht? Das ist ja die andere Seite, das wird ja auch beim Platon sehr schön dargestellt, gegenüber den ganzen Lobreden, dass der Eros der erste Gott sei oder so etwas, macht ja der Sokrates da völlig klar, nein, der ist weder schön noch gut, sondern er sehnt sich nach dem Guten und Schönen und er hat eben zwei Eltern, die Armut und jetzt bitte nicht den Reichtum, wie man dauernd lesen kann, sondern die Findigkeit, Poros, die Härte der Findigkeit, mit dem man sich da durchkämpft, dass das eigentlich hier drin steckt. Da ist erstmal von Reichtum nicht die Rede. Der Reichtum wird gesucht, aber der ist nicht der Vater. Sondern ist das Ziel, obwohl man das immer wieder lesen kann. Steht nicht Plutos, Poros heißt der. Also, wenn ich das also so entwerfe, dann kommt man eben bis dorthin, dass man dann sagen kann, des Menschen letztes Ziel sei nicht Gott, sondern die Seligkeit und Gott wird um der Seligkeit willen erstrebt. Das ist ja eine Haltung, die immer wieder geistliche Lehrer den Christen vorgehalten haben. Dass die zum Teil gar nicht Gott lieben, sondern nur ihre Seligkeit und dass man da eben Gott dann nur als den Beschaffer der Seligkeit aufnimmt. Und heute sowieso, wo alle die Religion denken, als Antwort auf die Frage, was dürfen wir hoffen? Also es geht immer um uns. Das ist bei Augustinus noch nicht so weit, aber dass das da irgendwie drin steckt, das finde ich schon. Liebe ist nicht eigentlich Sehnsucht. Sehnsucht ist eine Form von Liebe, aber Liebe ist nicht eigentlich Sehnsucht. So könnte man aufs Knappste meine Formel da bringen. Und hab Thomas insofern auf meiner Seite, als er sagt, etwas wollen kann man nur für jemanden. Diese Caritas-Liebe, die kennzeichnet Augustinus durch ihre Freiheit. Während die anderen, ist ja 3 Uhr, Verzeihung, Pause erstmal. Wenn Fenster, weiß ich gar nicht, doch, kann man auch aufmachen, kommt bloß die Hitze rein.